Dieser Podcast wird präsentiert von Ferienbold Reisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
Wenn eine Frau das macht, um ihren Lebensgefährten zu gefallen, dann würde ich sagen, lieber das Geld nehmen und in einen Scheidungsanwalt investieren.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von NZZ Weekend, dem wöchentlichen Podcast der NZZ am Sonntag. Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der NZZ am Sonntag. Brauen, Botox, Brustvergrößerung, das Geschäft mit der Schönheit boomt wie nie zuvor. Weltweit sorgt die Sehnsucht nach dem besseren Aussehen für Umsätze in dreistelliger Milliardenhöhe, Tendenz stark steigend. Ästhetische Eingriffe sind längst nicht mehr der reichen Oberschicht vorbehalten, sondern inzwischen Massenprodukte. Das Instagram-Face ist omnipräsent und die Kritik daran auch. Es findet eine Uniformierung der Gesichter statt. Manche Menschen werden gar süchtig nach immer mehr Eingriffen. Für die einen ist das die Unterwerfung unter den Konformitätsdruck, für die anderen der Beweis für ein selbstbestimmtes Leben. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären: Sie gilt als reichste Jungunternehmerin der Schweiz, macht den Männern beim Dating Angst, hat peruanische Wurzeln, arbeitet gerne mit ihrem Bruder zusammen und wurde von 7 Schönheitschirurgen als Patientin abgelehnt. Alexandra Lüent gründet deshalb 2017 ihre eigene Firma Beauty2Go mit heute 8 Standorten in der Schweiz. Die weitere Expansion ist bereits in der Planung. Schön, dass Sie heute bei mir sind. Frau Lüent, bevor wir uns gleich mit Filler, Falten, Longevity beschäftigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, muss ich Ihnen einmal eine persönliche Frage stellen. Wissen Sie, wie viel ein Liter Milch in der Mikro kostet?
7,80, 4,50. 4,50, 7,80.
Okay, ein Liter Bio-Vollmilch kostet 1,85 Franken. Lassen Sie schon einkaufen oder machen Sie das noch selber?
Es ist ein Mix.
Es ist ein Mix?
Ja, es gibt Momente, da gehe ich, wenn ich beim Coop vorbeigehe, einkaufen. Und sonst macht das meine Haushälterin. Ja, das ist so. Aber zu meiner Verteidigung, ich wohne in Berg, das ist Kanton Schweiz, und ich habe immer noch keine Autoprüfung.
Sie haben noch keine Autoprüfung, das ist echt hart. Ja. Aber das war jetzt ein kleiner Test, ob Sie noch den Bezug zum Leben der Normalsterblichen haben. Ich würde mal sagen, zu 50% bestanden.
Besteht, vielleicht könnte ich ja auch vegan sein, oder?
Vielleicht können Sie ja vegan sein, genau. Das klären wir dann noch später. Besteht eigentlich nicht die Gefahr, die Bodenhaftung ein bisschen zu verlieren, wenn einem alle nur noch durch die Brille jung, schön und reich sehen?
Ich denke, es kommt halt auch immer auf den Freundeskreis drauf an und die Mitmenschen. Und wenn diese natürlich zu homogen sind, dann wird es natürlich schwierig. Aber ich habe wirklich einen so großen und auch sehr diversen Freundeskreis und wirklich eine tolle Familie. Ich hebe nicht ab, und würde ich es machen, würden sie mich wieder auf den Boden oder der Realität holen.
Auf dem Boden der Realität? Doch, das stimmt schon. Also man würde sie wieder erden. Also
man würde mich erden. Okay. Mein Bruder ist wahnsinnig geerdet. Und ich glaube, das ist wichtig. Okay. Und ich fahre ÖV.
Und Sie fahren ÖV. Ja, kein Wunder, wenn Sie noch keinen Führerschein haben. Das wird sich ja dann ändern. Okay, Sie sind geerdet, Sie haben genügend Kritiker um sich herum. Wenn man sich allerdings Ihr Instagram-Account anguckt, dann ist es ja eher die total abgehobene Geschichte, oder? Früher hätte man wohl vom Jet-Set gesprochen. Sie feiern Geburtstag in Paris, planschen im Spa in Shanghai, treffen Freunde am Strand von Mauritius. Das wirkt so ein bisschen wie das Drehbuch für die Jeune Story. Wie viel davon ist eigentlich echt?
Ich denke, ein Großteil ist sicher echt und ich versuche auch authentisch zu sein. Ich habe halt gute Freunde von mir, die leben in Paris, sind dort Sommelier oder in der Gastronomie. Und jetzt, wo ich nicht mehr der CEO der Firma bin, habe ich dementsprechend auch mehr Zeit, um ein bisschen das Leben zu genießen. Man muss auch sagen, man sieht auch immer nur die Spitze des Eisbergs und das Instagram und was sie jetzt alles hat, aber man sieht nicht die Arbeit dahinter und was geleistet wurde und auf was ich alles verzichtet habe in meinem Leben, um hier zu sein, wo ich heute bin.
Wie wichtig ist Ihnen dieser Status, den Sie heute haben?
Was ist denn der Status?
Eben der Status, den man immer über Sie erzählt: schön, reich, jung, erfolgreich.
Okay, ich habe mich eigentlich nie so wirklich mit meinem Status beschäftigt. Jetzt von all diesen Adjektiven, ja, mag ich erfolgreich sein, weil ich bin ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch. Mein Aussehen ist mir schon wichtig, weil ob wir es wollen oder nicht, wir werden immer von unseren Mitmenschen anhand von unserem Aussehen beurteilt. Das ist das Erste, was man sieht. Ist jemand gestresst? Ist jemand müde? Ist jemand traurig? Und ich versuche schon, dass mein Außenleben auch mein Innenleben widerspiegelt. Status ist mir nicht so wichtig. Jet-Set, also was man als Jet-Set-Leben bezeichnen kann, auch nicht. Wie ich schon beim letzten Interview gesagt habe, bei der Weltwoche, man ist wirklich nur reich, wenn man auch Dinge hat, die man nicht kaufen kann. Und davon bin ich wirklich überzeugt. Ich verbringe viel Zeit mit Freunden und Familie und das ist für mich ja so viel wichtiger. Es ist wie, Geld ist wie das Benzin für ein Auto, oder? Man braucht es für die Reise. Aber die Reise ist nicht von Tankstelle zu Tankstelle zu fahren, oder?
Ich meine, wenn man sich das von Ihnen veröffentlichte Bild anschaut, das erinnert mich so ein bisschen an diese Coaches, die in Deutschland und der Schweiz ganze Hallen füllen, weil sie den Menschen versprechen, sie reich zu machen. Und wie Sie ja richtig sagen, Sie selber sagen das ja auch so, wer schön ist, hat mehr Erfolg. Mhm. Es gibt viele Studien, die das darlegen, das kann man jetzt bedauern oder nicht, aber Fakt ist, das hat einen gewissen Effekt. Ist Ihr Leben, zumindest das Leben, das Sie veröffentlichen, so ein bisschen der Werbespot Ihrer Firma? Also sind Sie die lebende PR für Beauty2Go?
Ich bin Beauty2Go. Das ist zu 100% und ich bin mein eigenes Aushängeschild. 100%. Ich denke aber nicht, dass allein schön zu sein einem glücklich macht. Und ich finde, das ist so wahnsinnig subjektiv. Was ich an mehr der Frauen geben will, ist einfach ein Tool, das sie anwenden können, wenn sie wollen. Einfach eine Wahl zu haben und die Kontrolle zurückgewinnen über den eigenen Körper. Und die Entscheidung liegt bei ihnen. Bei uns, wir haben 60.000 Patienten, 95% Frauen. Und zu uns kommen starke Frauen. Frauen, die Verwaltungsräte sind, die Ärzte sind, die Juristen sind, die aber auch zum Beispiel beim Car-Kiosk arbeiten und sie machen es für sich. Und wenn eine Frau das macht, um ihren Lebensgefährten zu gefallen, dann würde ich sagen, lieber das Geld nehmen und in einen Scheidungsanwalt investieren. Es ist einfach so. Wir machen es für uns. Und was wir auch verstehen müssen, für mich hat das viel mit Emanzipation zu tun, weil wir gewinnen wieder Kontrolle über unseren Körper. Und unser Körper ist einfach ein Politikum. Solange Männer nicht gebären können, das werden sie wahrscheinlich nie können.
Na, wer weiß, wie weit die Technologie noch kommt. Aber derzeit nicht, ja.
Werden wir einfach beurteilt werden von der Gesellschaft. Und die Gesellschaft hat das Gefühl, sie hat einen Anspruch auf unseren Körper. Und das ist auch immer so ein Konflikt, oder? Wie wir zu unserem Körper halt stehen. Und wenn wir der Frau, nachdem sie zum Beispiel gebärt haben, die Möglichkeit wieder zurückzufinden zu ihrem alten Aussehen oder so, wo sie sich voll wohl gefühlt haben, es ist wie ein bisschen Kontrolle über sich selber wieder zurückzugewinnen. Und das ist schön. Und wie gesagt, ich zwinge es natürlich keiner Frau auf. Ich gebe ihnen einfach die Möglichkeit zu entscheiden. Und was man auch sehen muss, ist einfach, dass Männer und Frauen unterschiedlich altern. Ich meine, zwischen 35 und 40 verliert die Frau etwa 90% ihrer Reproduktionsmöglichkeiten. Und da einher geht auch ein Teil halt ihrer Elastizität. Zum Beispiel, oder? Und heutzutage stehen Frauen mit 40 komplett irgendwo anders im Leben als jetzt noch vor 20 Jahren. Sie sind viel dynamischer. Und ich merke dann schon auch, dass, wenn sie nicht mehr im Einklang sind mit ihrem Körper, dass es gewisse Traurigkeit vielleicht bei gewissen Leuten auslöst.
Dazu kommen wir noch.
Genau,
dazu kommen wir
und geben ihnen auch das Tool zurück. Und Männer altern einfach anders.
Das stimmt. Dazu kommen wir noch. Sie haben gesagt, Sie sind Beauty2Go.
Ja.
Und eigentlich ist ja dann, Sie nachzuahmen oder Ihnen nachzuleben, ist ja wie das Geschäftsmodell. Mindestens 16.000 Franken, wenn ich das richtig gelesen habe, haben Sie, also, investieren Sie
ja,
jedes,
da jeder,
das ist ja der Benchmark, oder? 16.000 pro Jahr ins Gesicht ist der Benchmark.
Zuerst mal, da muss ich jetzt kurz unterbrechen. Nein, das ist nicht mein Geschäftsmodell. Ich mag die kritischen Fragen. Bart war nicht da vorbereitet.
Das war gar nicht kritisch. Der Punkt ist, wenn Sie Beauty2Go sind und diesen Lebensstil vorleben, dann sind Sie ja auch das Aushängeschild. Und das Aushängeschild, dem will man ja, oder gewisse Leute wollen dem nachleben.
Ganz ehrlich.
Das ist ja kein Problem.
Damit habe ich mich nicht, so habe ich es wirklich noch nie gesehen. Ich habe viele Frauen, die mir schreiben und sagen, hey, du bist so eine Powerfrau, dass du gehst deinen Weg. Ich möchte auch gerne eines Tages mein eigenes Business haben. Und wenn ich mehr Frauen animieren kann, irgendwie selbstständig zu sein, in die Wirtschaft zu gehen, wir haben ja viel zu wenig Frauen. Ich meine, bei der Bilanz 140, vorletztes Jahr und letztes Jahr waren es noch 8 Frauen, dieses Jahr sind es noch 7 Frauen.
Traurig.
Und ich gehe mehr raus und sage, hey, und das sieht man jetzt auch auf meinem Instagram. Klar, ich reise jetzt viel, weil ich mehr Zeit habe. Aber man sieht ja immer wieder, wenn man die Stories anguckt, es ist immer wieder work-related. Und ich hoffe, ich kann jungen Frauen so inspirieren. Genau.
Genau, was Sie ja richtig sagen. Sie werden teilweise bewundert dafür. Teilweise werden sie auch kritisiert, das haben sie auch schon selber öffentlich gemacht, oder? An der ist ja nichts echt und so Sachen müssen sie sich dann, glaube ich, anhören. So ein bisschen Body-Shaming.
Genau.
Trifft sie das?
Nein. Also ich habe ein gutes Selbstbewusstsein und mir ist bewusst, dass wenn man in die Öffentlichkeit geht oder der öffentliche Person ist, dass man auch mit Kritik umgehen kann. Ich bin auch Kolumnistin, das heißt, ich wollte für mich selber mein Narrativ bestimmen und auch steuern, was ich mitteilen will. Und ich bin ziemlich ein offenes Buch und es polarisiert ein wenig. Das macht mir auch ein bisschen Spaß. Ich war einfach überrascht, weil bei meiner letzten Kolumne wollte ich, dass die Männer und Frauen wieder zueinander finden. Und da habe ich eine Kolumne darüber geschrieben, geht doch einen Schritt aufeinander zu. Da waren 300 Kommentare und da habe ich ein bisschen die Kommentare gelesen und da kam, ja, sie sollen mit Sport machen. Das habe ich mir nichts gedacht. Und es wurden immer mehr und mehr und mehr. Und ich so, hä? Weil ich bin eigentlich relativ zierlich.
Also sie sollen mehr Sport machen und weniger Schönheits-OPs? Oder was, war der Link?
Es war ein Bild von mir, wo ich ein bisschen bauchfrei war. Ja. Und ich hatte kein Sixpack. Und danach wurde ich durchgehend bodygeschämt, hauptsächlich von Männern. Und so wie ich nehme kein Blatt vor den Mund, dann habe ich das natürlich in meine Instagram-Story getan und bin am nächsten Morgen aufgewacht und die Medien hatten schon angerufen.
Okay.
Und da war ich so, ja klar, wir können gern darüber reden. Ich habe das Gefühl, sobald eine Frau eine Meinung hat, wird sie auf ihr Äußeres reduziert. Und ich glaube, ein Peter Spuhle passiert das weniger als jetzt zum Beispiel mir.
Da dürften Sie recht haben. Kommt eigentlich die Kritik nur von Männern, solche Kritik, oder gibt es das auch aus Frauen, aus dem Frauenlager in Anführungszeichen?
Öffentlich gesagt, von Männern.
Öffentlich.
Frauen, das kann ich nicht beurteilen, was Frauen sagen, aber ich habe mehr Zuspruch von Frauen. Das ist noch interessant. Es ist hauptsächlich von Männern. Das Problem ist jetzt auch, wir sind im Spätkapitalismus angekommen. Das heißt, Frauen studieren. Im Moment studieren mehr Frauen als Männer. 3% der Schulabbrecher sind Männer. 70% im Medizinstudium, die studieren, sind Frauen, oder? Das heißt, Frauen werden einen höheren Status, sozialen Status als Männer haben. Sie werden mehr verdienen. Und damit
haben natürlich viele Männer Mühe.
Natürlich.
Nicht alle, aber viele. Das ist richtig.
Der Anspruch des Mannes oder das, was er dachte, wäre sein Erbgut, irgendwie eine Frau zu haben und er verdient Geld und wenn sie sich scheiden lässt, dann will sie eh niemand mehr haben und muss das Dorf verlassen. Das ist jetzt
einfach nicht mehr so.
Das ist
ein bisschen Steinzeit-Klischee.
Ja, aber es ist jetzt einfach so. Und ich glaube, viele Männer sind wütend deswegen. Nicht alle. Ich hatte auch ganz viele Männer haben mir geschrieben, haben gesagt, ich entschuldige mich für meine Spezies. Es sind nicht alle so.
Okay, es gibt also noch Anständige, es gibt also noch Hoffnung. Ich meine, was mich interessiert, Sie verkaufen ja Ihre Dienstleistung gerne auch als Female Empowerment, oder?
Ja.
Das ist so ein bisschen
und
ein Slogan
von
Ihnen.
Und ich glaube, das widerspiegle ich auch, oder?
Ja, das haben wir ja gerade gehört. Aber ich meine, mit Ihrer Firma haben Sie ja den Schönheitsbegriff auch sozusagen ein bisschen demokratisiert, oder? Botox und Filler ist jetzt erschwinglich gemacht, für viele Frauen auch erschwinglich. Aber warum sollten Frauen erst dann selbstbestimmt sein, wenn sie viel Geld investieren, um einen gesellschaftlichen Beauty-Standard zu entsprechen? Warum ist das selbstbestimmt? Weil das ist ja dann böse gesagt, böse Zungen würden sagen, das Schönheitsideal ist dann für alle ungefähr ähnlich, oder?
Nein, also die Anatomie ist so unterschiedlich, das geht nicht ganz. Für mich geht es um Selbstbestimmung, dass die Frau die Wahl hat. Und sie soll für sich selber entscheiden, unabhängig von der Gesellschaft. Und by the way, es sind meistens Männer, die Frauen kritisieren, die zu gemacht sind. Und by the way, die zu gemacht sind, das sind die schlechten Arbeiten, weil die gut gemacht sind, sieht man gar nicht, oder? Und ich finde, sie jetzt muss für sich selber entscheiden. Es stört uns ja nicht, was sie machen. Wichtig ist einfach, dass sie eine Option haben. Und es ist doch immer doch auch illusorisch zu sagen, ja, arbeite irgendwie an deinem Selbstwertgefühl. Also, wird nicht passieren.
Aber ist es nicht ein Widerspruch, dass Frauen erst dann stark sind, wenn sie ihre äußerliche Individualität aufgeben und faktisch, jetzt böse gesagt, einen Einheitslook übernehmen?
Also ich finde, ich weiß nicht, wer jemals gesagt hat, dass eine Frau erst dann stark ist, wenn sie ihr Äußeres aufgibt. Das stimmt überhaupt nicht. Eine Frau ist dann stark, wenn sie zufrieden mit sich selber ist. Genau. Und was für sie Schönheit bedeutet, Longevity, ihr Aussehen, das muss sie selber für sich bestimmen.
Was ist denn Schönheit? Kann nur Perfektes schön sein? Was ist für Sie Schönheit?
Was ist überhaupt Perfektionismus?
Genau.
Ich glaube, Schönheit ist für mich persönlich, wenn mein Aussehen mein Innerleben widerspiegelt. Ich bin queerlich, ich gehe gerne raus, ich rede mit den Leuten. Und so will ich auch gerne wahrgenommen werden. Ich glaube auch, schön ist man, wenn man mit sich selber zufrieden ist. Und das sind so viele Facetten.
Das ist ein guter Punkt. Die Philosophie kennt ja in diesem Zusammenhang das sogenannte, Achtung, jetzt kommt ein Zungenbrecher, Paradoxon der Authentizität.
Oh.
Also werde ich durch die Schönheitsoperation mehr ich selbst, weil das Äußere endlich meiner inneren Identität entspricht, oder entfremde ich mich durch den Eingriff von meinem wahren Selbst? Was meinen Sie?
Ich denke, ich kann nur von mir selber jetzt sprechen. Ich wurde mehr zu mir selber, zu mir selbst. Und das war etwas echt Schönes. Das haben auch meine Freundin zu mir gesagt.
Das überrascht mich jetzt nicht wirklich, diese Antwort. Ich erzähle Ihnen mal eine Geschichte.
Ja,
ich hab früher als freier Journalist gearbeitet. Da gab es auch Aufträge für Magazine und so, habe Reportagen geschrieben und Porträts. Und eines Tages habe ich eine Geschichte geschrieben über eine junge Frau, die ihre sehr prägnante Nase loswerden wollte. Sie hat darunter gelitten. Ich habe sie dann vor dem Eingriff getroffen und danach. Sie fand das Ergebnis zwar schön, es hat funktioniert, haderte aber plötzlich mit ihrer Identität, fiel so in eine Art Sinnkrise, plötzlich war weg, was ihr bisheriges Leben so begleitet und eigentlich das, was sie geprägt hatte. Oder?
Mhm.
Also plötzlich, ja, sie war ein ganz anderer Mensch. Mhm. Ist das für Sie nachvollziehbar oder
ja, dumm gelaufen? Ich habe noch nie dumm gelaufen, das ist sehr, sehr hart
das
zu sagen.
Das war jetzt hart, genau.
Ich denke, ein Eingriff muss immer sehr, sehr gut überlegt sein. Und heute mit 3D-Modellen und so weiter und der KI kann man auch mittlerweile gute Nachher-Ergebnisse projizieren. Und da muss man das abwägen. Natürlich, also es ist, ich kann es nur von meiner Erfahrung sagen, dass es sehr, sehr selten passiert. Aber wenn so etwas, ja, das tut mir sehr leid für Sie.
Ich meine, wenn ich frühere Fotos von Ihnen anschaue, haben Sie sich auch, glaube ich, massiv verändert, oder? Wenn man so ein paar Jahre zurückgeht, hat Sie der Blick in den Spiegel auch schon irritiert zum Stil?
Nein.
Oh, Alexandra, jetzt siehst du schon total anders aus als früher. Oder war das immer Plan? Und
nein, absolut. Ich habe mich einfach weiterentwickelt, so wie ich auch älter geworden bin. Absolut.
Mhm. Also kein Problem für Sie. Wir reden hier ja übrigens die ganze Zeit nur von Frauen, oder?
Und wie über plastische Chirurgie und das Bild der Gesellschaft.
Ja, genau. Und wie hoch ist eigentlich der Umsatzanteil männlicher Kunden bei Ihnen?
5%.
5%?
Ja.
Wächst denn der? Also weil man sagt immer mehr, die Frauen, die Männer kommen jetzt auch auf diese Sache. Aber 5% ist ja noch unheimlich wenig, oder?
Ja, natürlich. Es kommt ja immer darauf an, was die Zielgruppe des jeweiligen Unternehmens ist und nach dem, wo wir uns halt ausrichten. Man kann ja nicht immer alle abholen. Wir haben schon eher einen Fokus auf die Frau. Aber es ist mehr spannend. Ich habe einen Report gelesen für 2026, so die Megatrends in meiner Industrie. Zum Beispiel Hyaluron stagniert, Botox ist immer noch am Wachsen, glaube ich, mit 10%, 12%, Laser ist am Wachsen mit 12 bis 14%. Und dann haben wir die zwei Megatrends, das sind die Gen Zs. Die haben irgendwie völlig andere Bedürfnisse, sie wollen jetzt schon mit Longevity anfangen, forever young sein. Es ist wirklich spannend, was zum Beispiel weniger siehst bei Millennials und die Männer. Das ist die größtwachsende Gruppe mit über 15%.
Okay, Sie dürfen jetzt sehr schonungslos sein. Was würden Sie mir empfehlen? Oder bin ich nicht mehr zu retten?
Wissen Sie, Sie haben mir so strenge Fragen gestellt.
Sie dürfen auch gemein sein.
Nein, ich denke...
Ich halte das aus.
Nein, Sie sind gealtert, gut gealtert. Ich glaube, Sie sind auch sehr zufrieden mit Ihrem Aussehen, Sie sind charismatisch. Es ist nie zu spät. Sie können zum Beispiel einfach in der Stirn ein bisschen Botox machen, unter den Augen ein bisschen Polynukleotide. Und da würde ich vielleicht sogar eine Laserbehandlung machen.
Eine Laserbehandlung?
Ja, CO2 oder Hello, um die Hautstruktur ein bisschen zu glätten.
Zu glätten.
Genau.
Okay. Gut, also das überlege ich mir jetzt, ob ich das machen soll. Tja, vielleicht wäre meine Karriere anders verlaufen, hätte ich Sie früher kennengelernt. apropos Karriere, gab es eigentlich in Ihrem früheren Leben mal eine Zeit, wo Sie sagen würden, da waren Sie nicht so glücklich, Sie waren nicht schön, reich und erfolgreich? Also wo Sie mal
ich war schon immer sehr hübsch.
Nein. Aber waren Sie schon immer reich und erfolgreich?
Nein.
Nein?
Also ich glaube, ich bin self-made. Ich habe das glücklicherweise erarbeitet und bin auch sehr, sehr stolz auf das. Ja.
Weil Sie haben mal in einem Interview gesagt, Sie wüssten ganz genau, was es heiße, kein Geld zu haben. Was genau meinten Sie damit?
Mein Vater ist gestorben, als ich 7 war.
Ein einschneidendes Erlebnis für Sie?
Ja, sehr, weil meine Mutter ist aus Peru. Sie konnte die Landessprache nicht gut. Und sie war vor einem Tag auf den nächsten allein auf sich gestellt mit 2 kleinen Kindern. Und das war natürlich sehr, sehr schwierig. Wir sind dann nach Talwil gezogen, in eine Genossenschaftswohnung. Und es war nicht immer einfach. Und zu sehen, dass die Mutter fast drin kommt Ende Monat, weil sie die Rechnung nicht zahlen kann, ist sehr, sehr einschneidend. Aber sie wollte wirklich, dass es uns Kinder gut geht im Leben. Also sie hat uns versucht, so vieles zu ermöglichen. Sport, Musikunterricht. Ich habe Stipendium bekommen zum Beispiel, um ans Gymnasium zu gehen. Und da bin ich auch wirklich sehr wirklich froh, hier in der Schweiz aufgewachsen zu sein und dass der Staat Familien so unterstützt. Aber es war nicht einfach. Und ich glaube, das hat mich schon sehr, sehr geprägt.
Wurde Ihnen das auch gespiegelt von der Gesellschaft, dass Sie kein Geld haben? Oder wurde man da in der Schule, was weiß ich, gehänselt oder
nein,
was auch immer? Das
nein,
nicht.
Nein, das nicht. Meine Mutter hat wirklich geguckt, dass es uns an nichts fehlt. Das muss ich sagen. Und ich bin ihr wirklich sehr, sehr dankbar. Natürlich, später, als ich dann studiert habe und die Kommilitonen natürlich schon einiges mehr hatten und Autos und ich nicht. Ja, es ist vielleicht eine Art blöde Scham. Aber ich denke, es hat mich wirklich sehr, sehr ehrgeizig gemacht, weil ich gesagt habe, ich will nie wieder in dieser Situation sein und ich will auch, dass es meiner Familie besser geht.
Das ist eine interessante Geschichte, die Sie erzählen. Wir hatten kürzlich in der NZZ am Sonntag eine Titelgeschichte über erfolgreiche Männer, die über erfolgreiche Frauen kommt dann noch. Und zwar erfolgreiche Männer, an deren Karriereanfang ein einschneidendes Erlebnis oder eine Kränkung stand, oder? Also wie so ein Komplex als Treibstoff. Alt-Bundesrat Adolf Ogi hatte einen Bildungskomplex, Komiker Emil Steinberger wurde immer rot, Roger Schawinskis Vater hatte massive Geldprobleme und das hat die motiviert. Also ist es eigentlich bei Ihnen auch so ein bisschen Ihr Jugenderlebnis, das Sie nach vorne getrieben hat?
Ich glaube, wenn man ein Ausnahmetalent wird, jetzt zum Beispiel im Unternehmertum, ja, die meisten haben einen Chip on your shoulder, weil man fängt etwas an aufzubauen und auf einem Punkt hört man auf, weil es läuft gut und es geht mir gut. Und ich habe dann immer wieder das durchbrochen und wollte mehr. Und auch wenn ich Schmerz hatte, auch wenn es hart war, I pushed through, weil ich es konnte. Vielleicht, weil ich es auch beweisen wollte.
Weil es einfach, den zeige ich es jetzt allen, oder?
Ich glaube, ich zeige es auch mir selber.
Wann war eigentlich klar, dass das Geschäft mit der Schönheit Ihr Geschäft sein wird? War es dieser Schlüsselmoment mit diesen 7 Ärzten, die Sie nicht behandeln wollten?
Ja. Ja.
Und das haben Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie das so ein bisschen als altväterliche Bevormundung erlebt, oder?
Genau.
Kann man das so zusammenfassen?
Ja. Und ich war schon immer sehr stark und unabhängig. Und das hat mich wirklich gestört und ich habe mich gefragt, ob das bei anderen Frauen auch passiert.
Ich meine, die total naive Frage von mir, wenn Sie sagen, Sie seien immer schon hübsch gewesen, warum wollten Sie das machen?
Ich glaube, ich habe mich halt immer sehr für Fashion interessiert und für Beauty interessiert. Meine Nase hat mir nicht gefallen. Ich habe sie damals in Peru mit 18 operiert. Beste Entscheidung ever. Bin sehr happy. Und es hat mich einfach interessiert. Ich denke, man kann nur gut werden, wenn man etwas macht, wo man wirklich voll mit Leidenschaft dabei sein kann. Weil die ersten Jahre, die sind so, so schwierig. Und wirklich schwierig. Und wenn man dann ein Business aussucht, wo man nicht drin aufgehen kann, wo man nicht eins werden kann mit diesem Business, wo man eine Obsession entwickeln kann. Weil du kannst die smarteste Person im Raum sein, wenn du nicht diese Obsession hast, gewinnst du nicht. Und ich hatte diese Obsession mit der Ästhetik und der plastischen Chirurgie und wie wir Frauen damit erreichen können. Und als ich gesehen habe, weil es hat gerade Bumm gemacht, dass so viele Frauen kamen und sich bedankt haben und sie kommen zu uns in die Klinik und sie sind so gut gelaunt und sie gönnen sich jetzt. Und es ist ein schöner Tag und da habe ich gemerkt, doch, das ist das Richtige.
Wir sind gleich zurück.
Erleben Sie mit Ferienboldreisen die schönsten Städte und Konzerthäuser mit Weltklasse-Akustik. Wir bringen Sie bequem an die besten Adressen. In die Elbphilharmonie in Hamburg, in die Scala di Milano oder Semperoper in Dresden. Denn hier entfalten sich große Kompositionen am eindrücklichsten. Gänsehautmomente inklusive. Ferienboldreisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
Sie haben 2017, glaube ich, mit 2000 Franken sind Sie gestartet, haben Sie mal erzählt. Das Know-how haben Sie sich an der Hochschule St. Gallen geholt mit dem Studium. Gab es denn anfänglich Momente, in denen Sie gedacht haben, oh Gott, der Plan war vielleicht doch ein bisschen Wahnsinn? Also da haben Sie mal, gab es so am Anfang so Zweifelmomente, so im Stil, es läuft vielleicht doch nicht oder so?
Ich habe keinen Tag gezweifelt.
Kein Sorge. Und es lief auch immer so, wie Sie dachten? Oder dachten Sie einfach, okay, da beiße ich mich durch?
Nein, also hätte ich gewusst, wie schwierig und steinig das wird. Ich weiß nicht, ob ich angefangen hätte. Ich hätte wahrscheinlich viel zu lange darüber nachgedacht und nie richtig angefangen. Ich meine, der Name Beauty to Go, hätte ich jetzt das Wissen, würde ich jetzt beim Markenregister nachgucken, ob man das überhaupt registrieren kann und auch EU-weit. Ich hätte viel mehr Gedanken gemacht, aber ich war so blauäugig und habe einfach mal angefangen. Und da kamen die ersten Steine und Hürden und man geht weiter.
Was waren die größte Hürde?
Ich habe es geliebt, so geliebt. Und es war die besten 10 Jahre meines Lebens, auch wenn es schwierig war. Ich bereue keinen einzigen Tag. Und Sie sehen, mit wie viel Passion ich spreche. 60.000 Patienten, und wo wir begleiten durften auf ihrem Weg, auf ihrem Ästhetikweg. Es macht mich so, so glücklich. Sorry.
Das ist ein wunderschöner, leidenschaftlicher Ausbruch. Aber doch nochmal meine Frage. Wo würden Sie sagen, so im Rückblick, wo war die größte Hürde oder wo Sie dachten, das habe ich jetzt völlig verschwitzt? Oder was war das, was Ihnen noch geblieben ist, jetzt so anekdotisch?
Als ich angefangen habe, hatte ich wirklich praktisch kein Budget. Kein VC hätte mir Geld gegeben. Keine Bank. Niemand. Und dann anzufangen ist natürlich sehr, sehr hart. Man hat kein Polster. Man ist komplett bootstrapped und jede Entscheidung, die man trifft, die muss sitzen, weil man hat keinen Platz für Fehler. Und natürlich war zum Beispiel eine der Hürden, eine Kliniklizenz zu bekommen. Es gab eine Gesetzesänderung. Ab 2016 durfte dann ein Nichtmediziner, eine Privatperson, so eine Lizenz beantragen. Das ist relativ anspruchsvoll. Mhm. Und ich glaube, das war eine große Challenge. Es ging relativ lange und ich war dann die jüngste Nichtmedizinerin, die das bekommen hat. Das war echt toll und haben wir langsam losgelegt und ich muss halt viel lernen. Ich meine, ich war so jung und Nichtmedizinerin und ich will Facharzt einstellen.
Das war schwierig, die Gespräche zu führen, könnte ich mir noch vorstellen.
Am Anfang ist es sehr schwierig und vor allem, man hat kein Renommee, man kennt uns nicht. Und das war etwas, wo ich meinen Bruder und ich reingefuchst haben und angefangen, das Wissen aufzubauen, ein Netzwerk aufzubauen. Heute beschäftigen wir 21 Ärzte und wir haben einen Talentpool mit Ärzten, die auf der Warteliste sind. Also wir können wirklich von den Besten aussuchen.
Genau. Also Sie haben die Hürden genommen, es ging steil bergauf, 8 Beauty-to-go-Standorte.
Ja, aber es war nicht immer alles schön. Kennen Sie ein Unternehmen, der gesagt hat, diese 10 Jahre, das war so easy.
Ja, Sie haben gerade vorher gesagt, das sei fantastisch gewesen, aber Sie dürfen gerne noch erzählen, was die ganz dunklen Stunden
waren. Nein, es waren keine dunklen Stunden, aber ich meine, das erste Jahr habe ich mir 2.500 Franken Lohn ausbezahlt und habe Wurst-Käse-Salat gegessen, oder? Das war auch nicht einfach, aber es war okay, weil ich keine Zeit hatte, um Geld auszugeben. Und ich sehe gewisse Sachen einfach romantisch und schön. Zum Beispiel, ich habe meine Putzfrau erst nach 3 oder 4 Jahren geleistet. Und morgen sind mein Bruder und ich in die Praxis. Und ich so, bitte, mach du die Toilette. Und hat er die Toilette geputzt und ich dafür die Fugen. Danach habe ich die Rezeption gemacht und er hat die Buchhaltung hinten gemacht. Er hat Wirtschaft an der Uni Zürich studiert. Dann ist er nach vorne an die Rezeption gegangen und ich habe hinten das Marketing gemacht, oder? Und ich denke zurück und ich denke, wow, sogar das war schön. Diese Verbundenheit, das mit zusammen anzupacken, oder? Aber
ja, gemeinsam Toiletten putzen, das schweißt zusammen, das ist absolut richtig.
Wissen Sie, klar, jetzt haben Sie das Mit der Milch, okay. You got me there.
Schon, der war nicht schlecht, oder?
Der war echt nicht schlecht.
Das ist die
guten Einstiege. Ich gehe jetzt nach Hause in den Kopf und guck mal die Preise an.
1,85 die Bio-Vollmilch.
Okay, just to be ready. Aber als ich angefangen habe, also Sie müssen verstehen, ich weiß den Wert von 10 Franken sehr genau und ich weiß den Wert von 100 Franken sehr, sehr genau, weil ich komme von nichts. Und ich habe aus nichts eine Praxis aufgebaut und eine Praxisgruppe. Und jetzt, nach sehr langer Zeit, nach vielen Entbehrungen, auch privaten Entbehrungen, weil ich einfach verheiratet war mit der Firma, kann ich mich ein bisschen zurücklehnen und das Leben genießen. Und das ist okay. Das ist nichts, wofür ich mich rechtfertigen muss.
Nein, das sagt auch niemand. Das sagt auch niemand. Es ging steil bergauf, 8 Beauty-to-go-Standorte in der Schweiz. Sie sind jetzt mal noch Studios für Augenbrauen. Im Herbst kommt ein Operationszentrum, glaube ich, dazu. Das heißt, sie bieten dann alles im Schönheitsbusiness an, oder? Von Brauen, Botox bis Brustvergrößerung. Was, glauben Sie, ist der Grund für Ihren Erfolg? Ist es so ein bisschen raus aus der verkrusteten Medizinszene, rein in den Lifestyle und das zum halben Preis? Oder was würden Sie sagen, war Ihr Rezept?
Ich verstehe die Frauen. 80% der Produkte auf dieser Welt werden von Männern entworfen. 80% der Käufer sind Frauen. Das ist ein Mismatch. Ich kam rein als Frau und ich verstand ihre Bedürfnisse. Ich weiß, wie sie das Rouge auftragen, was sie bewegt, wie sie sich fühlen. Und ich konnte sie gut widerspiegeln. Ich würde auch von mir aus sagen, dass ich eine gute Unternehmerin bin. Ich kann sehr gut mit Zahlen arbeiten. Ich habe ein extrem gutes Gefühl für den Markt. Das sehr besonders gutes Gefühl für den Markt. Ich spüre, wie sich der Markt bewegt. Wenn Mitbewerber kommen, ich kann ziemlich schnell sagen, an was sie scheitern werden, wo sie Erfolg haben werden. Und ich glaube, wenn man etwas macht nur fürs Geld, dann will man einfach scheitern. Aber wenn man etwas macht, weil man wirklich daran glaubt und man ein schönes Produkt kreieren will und den Leuten Freude damit machen will, dann will man automatisch gut sein. Und was ich cool finde, ist, dass wir ein Familienbetrieb sind. Wir sind bis heute komplett eigenfinanziert. No Kredit, no Investoren,
keine
alles.
Bank, keine Bank. Bank. Das macht natürlich
Nein.
frei.
Das macht frei und vor allem, wir haben keinen Druck. Also ich lasse lieber mal irgendwie das Wölfli lecken und gucke, dass meinen Mitarbeitern gut geht, dass ich sie gut entlöhnen kann. Und ich muss nicht Gewinn maximieren, oder? Mir geht es genug gut. Ich habe alles, was ich brauche. Und jetzt will ich einfach, dass es den Leuten wirklich auch gut geht. Und ich sage auch immer wieder das Gleiche. Ästhetische Medizin und die Medizin allgemein ist kein Private Equity Thema. Es ist auch kein Venture Capital Thema. Es ist vielleicht maximal ein Family Office Thema. Aber Medizin sollte man nicht einfach skalieren. Weil da kommen doch Leute, die haben gar keine Ahnung, die machen Druck auf die Ärzte. Ist völlig egal, ob der Patient zufrieden sind, wollen den Warenkorb hören. Und das machen wir einfach nicht. Und,
das heißt, wie viele Angebote von VCs oder Private Equity oder so haben Sie schon gekriegt für Ihre Firma?
Ich habe nie gezählt, aber es waren viele.
Es waren viele?
Und ich habe immer abgelehnt.
Und Sie werden auch immer ablehnen?
Ich denke schon.
Sie denken schon? Also wenn das Angebot groß genug ist?
So perfide. Dass man nicht mehr Nein sagen kann.
In sowas?
Das kann ich nicht so sagen. Das ist eine Entscheidung zwischen meinem Bruder und mir. Aber ich liebe es wirklich. Ich liebe es wirklich so sehr. Und das ist Part meiner Identity. Und es ist gleich, als würde ich Sie fragen, sind Sie käuflich? Was ist der Betrag? Aber ab welchem Betrag würden Sie sagen, dann?
Ab welchem Betrag bin ich käuflich? Mhm. Ab gar keinem.
Ja, wirklich?
Ja, sicher.
Ja, da haben Sie die Antwort.
Aber wir haben eine Gemeinsamkeit. Wir sind beide sehr leidenschaftlich. In unserem Job bei der Schönheit bastel ich dann noch ein bisschen, wenn ich hier raus bin. Was mich noch Wunder nehmen würde, wie geht es weiter bei Ihrer Firma? Sie haben auf einem Podium gesagt, ja, Internationalisierung könnten Sie sich auch vorstellen. Meine Frage ist, kann man zu schnell wachsen in dieser Branche? Sie haben es vorher ein bisschen anklingen lassen, zu viel Druck etc. ist nicht gut. Kann man zu schnell wachsen?
Kennen Sie den Fall von Heron Skin und Best Smile?
Nein, Sie müssen mir das erzählen.
Sie sind ja Konkurs gegangen, war überall in den Medien. Heron Skin kam rein, ich glaube, hat einige Millionen geraced und wollte in 3 Jahren alles aufbauen. Und hatten innerhalb von kurzer Zeit 12 Kliniken, 14 Kliniken. Es hat, by the way, nicht nervös gemacht. Und sind an Konkurs gegangen. Und ja, man kann zu schnell wachsen. Weil viele kamen zu mir und sagten so, oh, das macht mich jetzt nervös. Die haben 12 Millionen. Meine, können wir noch Marktführer bleiben? Und ich so, mir ist egal, ob bei Ihnen im Headquarter 120 Leute sind, was wirklich war. Und bei uns sind 12 Leute. Man muss einfach nur richtig arbeiten. Und ich habe dann so eine Berechnung gemacht, weil ich weiß, wie viel der Markt hergeht. Und für mich war klar,
das kann nicht funktionieren.
Das wird nicht funktionieren. Ich habe gesagt, du wirst sehen, es kann leider nicht funktionieren. Und ich denke, wenn du schnell wächst, dann Gespür verlierst. Und vor allem Medizin ist ein Thema, wo man einfach genau und sauber arbeiten muss. Kann man nicht einfach eine Klinik aufmachen, 3 Ärzte und dann weiter und dann gucken. Das geht einfach nicht. Ja, ich denke, man kann zu schnell wachsen.
Und ihr seid nicht zu schnell gewachsen? Also meine, ich habe mal diese Kundenrezensionen angeschaut bei euch, so Kommentare. So ab und zu behauptet dann jemand, dass was schiefgegangen ist, nachlässige Nachkontrollen, da eine Panne, Rückerstattung des Geldes gäbe es angeblich nur, wenn man eine Verschwiegenheitserklärung unterschreibe. Ist das so? Sind das Einzelfälle?
Das sind Einzelfälle. Also wenn man das jetzt schon, also wir haben ein extrem gutes Google-Rating und wir achten wirklich sehr, sehr darauf. Wir haben jetzt auch ein internes System, das hat unsere Informatiker entwickelt, wo wir zum Beispiel die Kundenrezensionen, aber auch zum Beispiel jeder Kunde bekommt, nachdem er bei uns war, nach 2 Wochen über WhatsApp eine Survey. Und die ist auch wirklich cool aufgestellt, sodass es wirklich sich leicht durchklicken kann. Wie war deine Erfahrung? Bei wem warst du? Blablabla. Und dann am Schluss kommt auch, würdest du den Kollegen weiterempfehlen? Und das tun wir auch in diese qualitative Bewertung. Und einmal im Monat wird das mit jedem Standort dann angeschaut. Und das ist für uns extrem wichtig. Wir haben 60.000 Patienten. Wir haben extrem viele Reviews. Die meisten sind ja, also 99% sind äußerst positiv. Aber es kann sein, dass natürlich jemand sich mehr erhofft hätte vom Resultat, oder? Weil
man zu viel erwartet.
Ästhetik, ja, es ist halt
ein sehr persönliches Thema, sehr emotional, oder?
Ja, äußerst emotional und einfach die Erwartungshaltung, oder? Und Ästhetik ist halt nicht immer günstig, oder? Und teilweise braucht man vielleicht mehrere Behandlungen und man geht mit der Erwartungshaltung rein, dass danach das Leben sich vielleicht auch verändert und das passiert dann nicht, oder? Und dann kann man enttäuscht sein. Aber was ich auch sagen kann, was wir machen ist, wir versuchen jede Person, die eine schlechte Rezension hinterlässt, auch zu kontaktieren, zu fragen, was genau passiert ist und auch eine Lösung zusammenzufinden. Also laden sie zum Beispiel zur Nachkontrolle ein und so weiter.
Was mich erstaunt, es gibt ja jede Menge richtig schwarze Schafe, oder? Die bekommen trotzdem Kunden. Viele Menschen fliegen sogar, weiß nicht wohin, ins Ausland, um sich irgendwas ganz billig machen zu lassen. Dann teilweise mit verheerenden Ergebnissen. Es gibt x Reportagen über solche Unfälle, schiefe Lippenschwellungen, Schlimmeres. Was weiß ich. Was meinen Sie oder was glauben Sie, warum gehen viele Menschen teilweise recht arglos mit ihrem Körper um, oder? Woher kommt das?
Ich denke, es kommt auf die private finanzielle Situation an. Das ist natürlich so. Es gibt, ich meine, Länder wie Türkei, wo eigentlich der Standard sehr, sehr hoch ist. Aber natürlich gibt es immer wieder schwarze Schafe. Das ist absolut so. Mhm.
Aber die Leute haben wie keine Angst. Sie legen sich dahin und nachher sind sie. Das finde ich noch erstaunlich manchmal. Also wie ja, ich will das machen und so, dann gehe ich halt da irgendwo hin.
Es ist schwierig zu sagen, weil ich will jetzt auch nicht die Kollegen im Ausland irgendwie schlecht reden, weil ich viele Leute kenne, die im Ausland zum Beispiel sich die Brüste vergrößern ließen und die Resultate sind unglaublich schön und toll. Aber es gibt wirklich auch schwarze Schafe, die sogar auf ihrem Instagram nicht mal ihre eigenen Bilder haben und so die Leute catfischen.
Sie wissen warum.
Und das ist ja, und darum ist es sehr wichtig, dass man ein Beratungsgespräch hat, dass man wirklich ein gutes Gefühl hat für den Operateur, dass auch diese Person auch wirklich dann auch operiert, wenn man selber dann in der Anästhesie ist. Und auch, was ich immer wieder den Leuten sage, wenn sie ins Ausland gehen, ist, mach doch Leute ausfindig, die bei diesem Arzt waren und sprich mit ihnen direkt.
Wie kommt es eigentlich, dass gewisse Leute wie so süchtig sind? Sie machen einen Eingriff oder sie lassen sich behandeln und
ja,
so.
Bodydysmorphia.
Und sie wollen immer mehr, oder? Sie wollen immer mehr, kommen noch mehr, etc. etc. Also es sind wie so Wiederholungstäter. Das ist zwar gut fürs Geschäft, aber
nein, also bei uns ist ganz klar, wenn jemand Bodydysmorphia hat, dann müssen wir die Person abweisen. Wissen Sie, Man redet immer über die Extremfälle, ja, aber das ist so selten. Ich habe meine Karriere 60.000 Patienten, weniger als 1% hat Bodydysmorphia. Und auch die Gesichter, die man sieht, die sehr extrem sind, das ist so selten. Man sieht die gut gemacht ist, die wird man nicht sehen. Es passiert sehr, sehr selten, dass das vorkommt und da muss man das direkt thematisieren. Ich denke, die Leute werden einfach süchtig nach Endorphine. Ich weiß es nicht. Ja, man verliert den Überblick. Mhm. Ja.
Es ist so ein bisschen die Verantwortung auch als Unternehmerin, ja, oder?
Nein,
also wann lehnst
als
du ab? Und ja, als Arzt natürlich, wann lehnst du ab? Musst du auch? Gibt es eigentlich bei Ihnen eine Altersuntergrenze? Oder man redet jetzt schon von Baby-Botoxing. Gibt es eine Altersuntergrenze für Botox und Filler, wo man sagt, nee,
also natürlich, man muss volljährig sein, das ist ja klar. Schlussendlich muss das der Arzt individuell anschauen mit dem Patienten, oder? Und das, ich als Unternehmerin kann da sowieso nicht mitreden und sollte ich auch nicht mitreden. Das haben wir die ärztliche Leitung. Mhm. Jede Klinik hat einen ärztlichen Leiter und er entscheidet. Und dann muss man ja den Leidenszug natürlich anschauen, gucken, ob das überhaupt behoben werden kann mit den Mitteln, die wir haben. Und auch, ob es sinnvoll ist. Wenn jetzt jemand kommt und keine Falten ist, jung, dann macht es ja überhaupt keinen Sinn.
Okay.
Und das sagt man dann auch. Genau, es muss dann im Gespräch sein. Und bei uns ist auch so, alle Gespräche sind bei uns kostenlos und unverbindlich, weil viele sagen ja, 90 Franken, wenn du dich behandeln lässt, dann ziehen wir es ab. Nein, das will ich nicht. Ich will, wenn sie wirklich nicht zufrieden sind, dann ist okay, dann geht es auf unsere Kosten. Aber ich bin so von unserer Arbeit überzeugt, dass sie meistens auch wieder zurückkommen. Und falls sie es nicht sind, dann ist es fair.
Okay. Verantwortung, Unternehmensführung. Sie haben das zusammen mit Ihrem Bruder gemacht. Mhm. Jetzt machen Sie es nicht mehr zusammen, oder? Sie sind Sie haben ja vorher gesagt, Sie sind früh pensioniert worden. Also ja, sehr früh, würde ich mal sagen. Was hat denn zu diesem Bruch geführt?
Es ist kein Bruch.
Kein Bruch?
Es ist kein Bruch. Mein Bruder ist immer noch mein bester Freund. Es ist kein Bruch. Ab einem Moment waren wir Co-CEOs. Und es braucht einfach nicht zwei CEOs. Und ich glaube, die Zeit war reif für mich, um in den Verwaltungsrat zu gehen, die strategische Ausrichtung anzuschauen, gucken, wo können wir noch vertikal wachsen, wo können wir horizontal wachsen, wie kann ich die Wertschöpfungskette noch erweitern. Und es war Zeit, dass er das komplett übernimmt. Und,
Sie haben auf einem Podium gesagt, es sei schon schwierig, in der Familie zu arbeiten. Das klang jetzt schon so, dass es noch die eine oder andere Auseinandersetzung gab. Nicht?
Nein, also schwierig ist es nicht. Schwierig ist es nicht. Ich finde eher das Gegenteil, weil wenn man einen Geschäftspartner hat und sagen wir, man ist nicht der gleichen Meinung oder irgendwann ist eine Dekade vorbei und man geht dann auseinander, aber Familie verbindet. Das heißt, durch die Liebe finden wir immer wieder Kompromisse zueinander. Mein Bruder und ich sind sehr, sehr eng, also schon seit kleinen Kindern. Wir haben nie zusammen gestritten. Wir sind zusammen in die Ferienlager, haben zusammen Urlaub gemacht. Und auch jetzt, ich gebe meinem Bruder Essen und bin die Patentante seines Sohnes.
Aber sie sind total verschieden, oder?
Also nein.
Als Fandiagnose, er eher introvertiert, sie eher extrovertiert oder täuscht das?
Nein, wir sind sehr, sehr ähnlich. Also wir haben sogar das gleiche Lachen, die gleiche Mimik. Teilweise ist es auch gruselig, weil wir die gleichen Sachen zum gleichen Moment sagen. Aber ich
bin, jetzt ist mir klar, warum es nicht beide braucht. Ja.
Ich bin mehr expressive, mehr extrovertiert und nicht introvertiert, ist einfach ruhiger und geerdeter. Aber das Innenleben von uns ist sehr, sehr, sehr ähnlich. Und ich muss sagen, jetzt wo mein Bruder der CEO ist, ich denke, ich habe es sehr gut gemacht. Ich denke, er macht es sehr, sehr gut. Ich bin halt ein Mensch, ich will mit dem Kopf durch die Wand, ich habe eine Idee und am liebsten ist sie nächste Woche umgesetzt. Und er bringt mehr Geduld und auch mehr Struktur rein. Er hat Abteilungen aufgebaut und auch der Abteilung die Kompetenzen gegeben, sich weiterzuentwickeln. Und wenn ich das jetzt von außen angucke, ich bin unglaublich proud und es hat wieder einen riesen Aufschwung gegeben. Wir hatten vorletzten Monat einen neuen Umsatzrekord. Also,
und Sie vermissen es nicht? Ist die Frühpensionierung so schön,
ich
wie Sie es
nicht,
vorgestellt haben?
Ich weiß nicht, ob Unternehmer offen darüber reden. Aber für mich war es grausam schwierig. Es war sehr, sehr schwierig. vielen denken, oh, sie ist jetzt privatier, wie toll, sie kann auf Ibiza. Wenn ich so gucke und so eifersüchtig bin, ich will doch nur ins Büro zurück. Es war schwierig und es war ein sehr langer Loslösungsprozess. Und am Anfang dachte ich, oh, das ist ja voll easy gegangen. Aber ja, natürlich, weil ich immer noch dort war. Vor Ort.
Okay. Und als sie raus waren, kam dann ein bisschen die Delle.
Und dann bin ich immer weiter weg und weg und weg. Und ich habe dann mit einem Fellow-Unternehmer gesprochen, wie er das erlebt hat. Und das hat mir wirklich sehr geholfen. Und ich war halt am Anfang immer noch im Büro, das war meine Routine. Und dann bin ich Vollblutunternehmerin und ich höre, dass die Mitarbeiter ein Problem besprechen und ich will aufspringen, das Problem lösen, aber es geht nicht, Chain of Command. Und ich habe nur noch 10% Wissen, ich bin ja nicht mal in Meetings beteiligt. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, für meinen Seelenfrieden und auch für meine Mitarbeiter. Ich meine, die Inhaberschaft muss nicht dort sitzen und zugucken, wie die Leute arbeiten.
Okay, Sie haben sie zum Wahnsinn getrieben, zu zweit.
Ich habe es auch nicht, aber ich...
Aber ein bisschen schon.
Ich habe dann vor 2,5 Monaten beschlossen, nicht mehr zu gehen. Und ich ganz ehrlich, es war, glaube ich, Dienstag. Ich bin aufgewacht, Bett dran gesessen und wir sind die Krokodilstränen gekommen. Ich habe mich in diesem Moment auch lost gefühlt, weil die Firma ist so meine Identität, es ist mein Baby. Ich habe vieles zurückgesteckt, um das alles zu erreichen. Ich habe es sehr, sehr gern gemacht und ich bereue es keine Sekunde. Und dann bist du da und fragst dich, wer bin ich, wenn ich nicht dort bin?
Und was war die Antwort?
Das muss ich rausfinden. Und in dem Moment habe ich geweint, 5 Minuten, und dann kam die Realisation, du darfst nicht mehr ins Büro gehen. Und in dem Moment, wo ich entschieden hatte, ich gehe nicht mehr ins Büro, ist mir wie ein Stein vom Herzen gefallen. Und ich wusste, jetzt habe ich losgelassen. Und ja, jetzt...
Aber was Sie als nächstes machen werden, wissen Sie noch nicht. Auf jeden Fall nicht mehr CEO.
Es ist erst 2 Monate her. Ich denke, ich werde vielleicht noch 2 Verwaltungsratmandate annehmen. Und ich habe angefangen, am Montag zum Beispiel Tennis zu spielen. Ich nehme Autofahrstunden. Es gibt schon gewisse Sachen, die ich noch aufholen muss, die in diesen 10 Jahren liegen geblieben sind. Und es braucht Zeit. Es kann sein,
sehr
eins oder 2 Jahre, dass ich wieder etwas gefunden habe. Ich hatte Angst vor dem ganzen Entspanntsein. Ich hatte Angst, dass ich aufhöre zu denken. Da hat auch mein Bruder zu mir gesagt, ja, fang doch ein Studium an.
Zum Beispiel?
Genau. Es sind jetzt viele verschiedene Möglichkeiten. Und ich bin immer noch Verwaltungsratspräsidentin. Also ich bin nicht ganz weg.
Sie haben noch was zu tun.
Ich habe noch was zu tun.
Genau. Also Sie haben gesagt, mit Ihrem Bruder zusammenzuarbeiten, das sei super gewesen, hat es ja nie Streit gegeben. Es ist vielleicht auch besser, als mit dem eigenen Mann zusammenzuarbeiten.
Oh.
Mit dem Partner. Und den suchen Sie ja noch, wie alle wissen, dank Ihrer Kolumne. Die meisten rennen nach dem ersten Date weg. Wenn sie merken, wie viel Geld das sie gemacht haben. Das haben Sie irgendwo erzählt.
Liebe Männer, Single, Single.
Genau. Ist es ein Klischee, dass Männer Angst haben vor erfolgreichen Frauen? Ist das nicht ein Klischee oder ist es immer noch so?
Ich muss sagen, ganz ehrlich, es mangelt mir nicht an Verehrer. Ich glaube, ich bin auch relativ anspruchsvoll. Aber was ich schon gemerkt habe bei den Männern, ist, es ist nicht unbedingt das erste Date, aber... Ich hab mal mit einem Mann geredet und habe gesagt, ja, das ist ein bisschen schwierig und so. Ich muss nicht mehr ins Büro zur Arbeit gehen. Und er so, schön für dich. So, oh. Ich glaube, man vergleicht sich aber am gewissen Level. Ja, oder an der Phase, wo man sich kennt. Und ich habe das Gefühl, heutzutage immer noch so, dass sich Männer schlecht dabei fühlen. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass jüngere Männer von Gen Z viel lockerer damit umgehen können mit erfolgreichen Frauen. Sie sind mit Hashtag MeToo aufgewachsen, nicht Baywatch und Pitch 3 Girls. Was ich auch toll finde an jungen Männern ist, dass sie, they have done their inner work, oder? Was viele ältere Männer nicht gemacht haben. Also lustigerweise date ich jüngere Männer.
Okay. Weil Sie können jetzt hier eine gesprochene Kontaktanzeige aufgeben. Das NZ Weekend Publikum ist sehr erlesen. Was muss er unbedingt mitbringen und was auf keinen Fall?
Für mich ist wichtig, dass die Person ehrgeizig ist und eine Passion hat. Es ist egal, in was. Aber etwas erreichen will und der auch verstehen kann, wie es ist, in etwas aufzugehen. Eine Obsession für etwas. Das fände ich sehr, sehr interessant. Ich habe keinen 9-to-5-Tag mehr im Office. Jemand, der zum Beispiel auch eine gewisse Flexibilität mitbringt, wäre toll. Intellektuell wäre schön. Wein interessiert, wäre auch schön. Okay. Mir gefällt blond. Und groß.
Blond und groß.
Und kräftig.
Das gibt's. Okay. Das
können
sich,
wir finden.
Das sollte sich machen lassen.
Dann bitte an info@nzz.
Ja, genau. Einfach irgendwelche Anfragen direkt an mich oder an die NZZ. Wir leiten das dann weiter.
Frau Lühr, seht ihr mir bei der Bachelorette.
Genau. Womit wir bei der letzten Frage wären. Welchen Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen? Jetzt mal abgesehen vielleicht vom Mann, aber welchen Traum?
Einfach glücklich sein. Und wer weiß, vielleicht sich auch mal verlieben. Wäre auch schön.
Frau Lühr, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Und ich danke Ihnen, Herr Balzli.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleibe ich für eine positive Bewertung ewig verbunden. Als Anreiz schenke ich Ihnen einen Rabatt von 30% auf ein Abo der NZZ am Sonntag. Das Angebot finden Sie unter go.nzz.ch/podcast. Für alle, die weiterdenken und besser leben wollen.